Die Predigt heute Morgen, wenn ich irgendwo zum ersten Mal hinkomme, dann ist meistens das Thema, in dem ich beginnen darf, Gott begegnen in seinem Wort. Das ist das Vorrecht, das wir als Christen haben, dass wir Gott begegnen dürfen in seinem Wort, dass er zu uns sprechen möchte, dass er unser Herz berühren möchte. Aber ich möchte uns einen Schritt mitnehmen, und wenn ihr eure Bibel da habt, dann schlagt doch mal bitte Johannes 14, Vers 15 auf. Johannes 14, Vers 15. Da heißt es nämlich, wenn ihr es gefunden habt, liebt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Oder in einer anderen Übersetzung, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich merke, Menschen lesen das ganz unterschiedlich. Was muss ich alles tun, wenn ich Jesus lieb habe? Was muss ich alles halten? Noch mehr wie die 10 Gebote? Oder ich lese es so, dass ich sage, na klar, liebe ich Jesus. Und na klar möchte ich das tun, was er sagt. Aber Menschen lesen das ganz unterschiedlich. Liebt ihr mich? Und wenn ich euch diese Frage stelle, liebt ihr Jesus? Was verbindet ihr damit? Was heißt das für euch? Weil Liebe ist irgendwo doch ein schillernder Begriff. Und wenn du im Internet recherchierst nach Liebe, dann kriegst du Informationen wie Menschen, die Anziehungskraft füreinander verspüren, empfinden, aber es hat etwas mit Wertschätzung zu tun, es hat etwas mit Zuneigung zu tun. Aber es ist oft etwas schwer fassbar, was Liebe wirklich ist. Und ich möchte uns heute damit hineinnehmen, der Helmut hat uns so schön eingeführt in das, wie er Liebe erfahren hat, mit den Briefen, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit von der Sabine an ihn und wie das sein Leben geprägt, bewegt und gestaltet hat. Und wir sitzen hier als Menschen, die sagen, ja, ich liebe Jesus. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe meine Frau. Ich habe meine Frau echt lieb. Und ich habe mal gelesen in einem Ehebuch, wenn du deiner Frau Liebe zeigen willst, wenn du sie wirklich lieb hast, dann mach ihr die Beifahrertür auf, wenn sie ins Auto steigt. Und so mache ich ab und zu mal die Beifahrertür auf. Darf ich mal fragen, wer von euch, von den Männern, das noch macht?
Man 3. Ich habe gesagt, ich darf das nicht machen.
Man kann Liebe auch verbieten. Oder in dem Ehebuch steht auch, wenn du auf einer langen Reise bist, dann bring deiner Frau etwas mit, eine Kleinigkeit, eine kleine Aufmerksamkeit. Und deshalb schaue ich, dass ich ihr ab und zu mal etwas mitbringe. Aber ich habe gemerkt, wenn meine Frau merkt, dass ich all diese Dinge tue, weil sie in einem guten Ehebuch stehen, habe ich ein Problem. Warum? Warum habe ich dann ein Problem? Frauen. Das interessiert sie nicht, was man tut und was so die Menschen tun. Sie interessiert mein Herz. Das, was da sich bewegt, das, was da in Bewegung ist, das interessiert sie. Sie möchte die Leidenschaft, sie möchte mich spüren. Das macht sie, die Liebe zwischen uns aus. Ich liebe Jesus. Und weil ich Jesus lieb habe, deshalb lese ich in der Bibel. Und ich habe auch gehört, dass als Christ ist es gut, wenn man sich Zeit nimmt zum Gebet. Und weil ich als guter Christ auch leben möchte, deshalb nehme ich mir auch Zeit, um mit ihm zu reden, zu beten. Deshalb bete ich. Aber all die Dinge, die ich tue, damit Gott mich mag, sind Religion. Religion ist das, was ich tue, damit Gott mich mag. Und damit ich Und deshalb sind wir an der Stelle herausgefordert. Wie viel tun wir, damit ich Gott befriedige, damit ich bei Gott angenommen bin, damit ich Gott gefalle? Wenn die Bibel über Liebe spricht, dann könnt ihr mit mir einmal 1. Johannes 10 aufschlagen. Da machen wir jetzt den Sprung. Weiter in 1. Johannes 4, Vers 10. Da heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat dich unendlich lieb. Ist dir das bewusst? Max Lucado schreibt es in einem seiner Bücher so treffend, für uns vielleicht auch etwas fremd. Der schreibt, wenn Gott einen Kühlschrank hätte, weißt du, wessen Foto an diesem Kühlschrank hängen würde? Dein Foto. Wenn Gott eine Brieftasche hätte, weißt du, wessen Bild in dieser Brieftasche wäre? Dein Bild. Und egal, wo Gott in diesem ganzen Universum leben könnte, er hat sich entschieden, in deinem Herzen zu leben. Dort möchte er sein, in deinem Herzen, die Sehnsucht nach dir, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit dir zu leben. Das ist die Liebe Gottes, die er in seinem Sohn Jesus Christus uns gezeigt hat, als er auf diese Erde gekommen ist. Ich bin immer wieder so überwältigt, wie Gott Menschen nachgeht. Und wir sind hier eine kleine Gruppe und denken oft, warum kommen nicht mehr dazu? Und doch, Gott ist am Werk. Er ist am Werk, in Menschen. Und er möchte dich und mich dafür gebrauchen, dass diese Liebe Gottes bei den Menschen ankommt. Es gibt eine Geschichte, die mich immer wieder überwältigt, die ich deshalb auch immer wieder erzähle, weil sie mich einfach trifft. Mein Vater war verantwortlich für eine Missionsarbeit im Amazonasgebiet. Er hat eine Pioniermissionsarbeit geleitet, um unerreichte Indianerstämme zu erreichen. Und in seiner Zeit hat er einmal eine Begegnung mit einem Kannibalenstamm. Diese Begegnung hätte ihn fast das Leben gekostet. Sie konnten noch flüchten und dieser Indianerstamm wurde durch einen Indianer dann später besucht und dieser Häuptling nimmt Jesus Christus in sein Herz auf und sagt, diese Botschaft von Jesus, die will ich haben. Und mein Vater kam dann später wieder zu diesem Stamm und der Häuptling kommt zu ihm und sagt, du warst mein Feind und jetzt bist du mein Freund. Und mein Vater durfte erleben, wie dieser Stamm eine Veränderung erlebt und wie da etwas in Bewegung kommt. Und das hat meinen Vater mitgeprägt, einfach die Veränderung in diesem Stamm. Und als mein Vater 80 war und immer den Wunsch hatte, noch einmal in den Urwald zu gehen, um diese Indianer zu treffen, da hat er zu den Missionaren gesagt, wenn ich noch einmal rauskomme, dann möchte ich gern diesen Häuptling treffen. Und dann sagt der Missionar zu ihm, ich habe schlechte Nachricht für dich. Dieser Häuptling ist, weil er so viel mit der Zivilisation in Berührung war, zum kompletten Alkoholiker geworden. Es wurde immer wieder mit Alkohol bezahlt. Die Indianer sind anfällig da drauf. Und leider muss ich dir sagen, dieser Häuptling ist so gut wie nicht mehr nüchtern. Und mein Vater sagt, bitte gib mir die Chance. Ich möchte ihn gerne treffen. Ich möchte gerne eine Begegnung mit ihm haben. Und der Missionar sagt, okay, ich gehe mit dir dorthin. Und so fahren sie zu dritt in die Siedlung, stellen das Auto dort ab und laufen hinein in die Siedlung. Und wie sie in die Siedlung hineinkommen, sitzt der Häuptling vor seiner Hütte und sie sprechen ihn an und sie merken, der Häuptling ist komplett nüchtern. Und es dauert nicht lang, dann erzählt der Häuptling ihnen und sagt, ich muss euch etwas erzählen. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, dass drei Männer kommen werden und dass ich noch einmal neu anfangen darf. Und das war für mich etwas, wo ich gemerkt habe, das ist unser Herr, der einzelnen Menschen nachgeht, weil sie ihm so kostbar sind, weil er sie so liebt. Und dann sind wir da, wir geliebte Kinder von unserem Herrn. Und dann haben wir einen Tag, wo so richtiger Hochnebel drin ist, grau in grau, ein schrecklicher Tag. Und ich denke, er liebt mich nicht. Und dann ist man an einem Sonntag in einem Gottesdienst zusammen, wo man ermutigt wird und man merkt, er liebt mich. Und beim Nachhausefahren lässt du das Auto hängen an einer Kurve, ganz neu. Er liebt mich nicht. Und du kannst jetzt nach draußen gehen, die Blumen pflücken und sagen, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Und oft geht es so hin und her, liebt er mich nicht, liebt er mich nicht. Nein, die Bibel sagt, seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen können. Und wir sind es auch. Du bist Gottes angenommenes, geliebtes, wertgeachtetes Kind. Aber was heißt das für uns? Was heißt das wirklich? Wie kann das für uns praktisch werden? Und mir ist dazu nur eine Geschichte eingefallen mit meinem Sohn. Damals war 8, 9 Jahre alt, war auf dem Eisplatz unterwegs und hat beim Eishockeyspielen den Puck voll abgezogen. Der ist über den ganzen Eisplatz drüber gerauscht, am Ende über einen Schneehaufen raus und klirr ins Klofenster von der Stadtgemeinde. Und ich habe gedacht, was tut er jetzt? Wie geht er jetzt damit um? Und mir sind vier Möglichkeiten eingefallen, was jetzt passiert. Die erste Möglichkeit, er steht da und sagt, hat mich irgendjemand gesehen? Ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Die zweite Möglichkeit, wer hat diesen blöden Schneehaufen dahingesetzt? Der ist schuld, dass das Fenster drin ist. Der muss bezahlen. Die dritte Möglichkeit, er rennt nach Hause, rennt in sein Zimmer, zieht die Bettdecke über seinen Kopf und hofft, dass diese Sache nie passiert ist. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit. Er kommt nach Hause, er wartet einen günstigen Moment ab. Wenn der Papa in der Wohnstube sitzt und Zeitung liest, er klettert auf meinen Schoß und er sagt, Papa, ich habe ein Problem. Und ich habe für mich denken müssen, was muss passieren? Was muss sein, dass mein Sohn diesen Weg wählt auf meinen Schoß? Weil eines kann ich euch sagen, der Schoß ist nicht der Platz ohne Konsequenzen. Der Schoß ist nicht der Platz, wo es auf einmal heißt, es ist nichts passiert. Der Schoß ist der Platz, aber für den Sohn, wo er weiß, ich bin nirgendwo auf der Welt so sicher, so wertgeachtet, so geliebt, wie mein Papa auf dem Schoß. Und ich möchte nirgendwo anders sein als dort. Ich musste mit ihm das durchsprechen. Was heißt das jetzt? Wir müssen zur Gemeinde. Du musst zur Gemeinde. Du musst das wieder in Ordnung bringen. Ich habe ihm das nicht ganz abnehmen können, dass er eine Verantwortung trägt. Aber eines kann ich euch sagen. Ich habe mit Argusaugen darauf geachtet, dass wenn irgendwas schief läuft, dass ich einschreite und das Ganze kläre und regle. Und ich habe gemerkt, das ist so ein Bild für mich, für die Beziehung mit meinem Vater im Himmel. Er liebt mich, er hat diesen Platz für mich auf seinem Schoß. Und das ist der Platz größter Sicherheit, größter Geborgenheit. Ich bin angenommen wie nirgendwo anders auf seinem Schoß. Dort darf ich sein. Und ich frage uns, hast du diesen Platz auf dem Schoß beim Vater? Wenn die Welt um dich zusammenkracht, wenn das Chaos um dich herum ist, dieser Platz ist da, wo du ein Zuhause hast, wo du geborgen sein darfst. Und ich merke, es berührt mich selber. Ich musste das in meinem Leben lernen, dass Gott mich dafür geschaffen hat, dass ich seine Liebe empfangen darf. dass die Liebe Gottes in meinem Herzen ankommt. Und erst dann, dass diese Liebe, die er mir schenkt, hinausgehen darf zu den Menschen, die er durch dich und durch mich lieben möchte. Aber er lädt dich ein, dass du dich lieben lässt. Es ist eine Erfahrung, die ich mache, die auch durch unsere christlichen Kreise durchzieht. Liebe, die den Menschen nicht erreicht, die macht ihn krank, weil sie lässt ihn auf der Suche sein. Er ist ein Mensch, der sein Leben lang auf der Suche ist mit der Frage, liebst du mich? Bin ich okay? Mache ich's gut? Passt das so? Wie komme ich an? Menschen, die diese Liebe nicht erreicht haben, die reagieren so. Aber da, wo diese Liebe einen Menschen erreicht, da wird etwas heil. Das ist das Gewaltige. Wo diese Liebe einen Menschen erreicht, da wird etwas gesund. Und ich sage es ehrlich, dass das auch durch unsere Gemeinden geht, dass Menschen da sind, wo ein Schrei haben nach, bitte liebt mich jemand. Ich möchte wertgeachtet, ich möchte angenommen sein. Und Jesus sagt, seht, welche Liebe euch der Vater erwiesen hat, dass ihr Gottes Kinder sein sollt. Und ihr seid es auch. Ihr seid Gottes geliebte, wertgeachtete Kinder. Er möchte seine Liebe, dein Herz spüren lassen. Und durch das, was bei dir ankommt, möchte er die Menschen segnen, die um dich herum sind. Aber wie geht das? Es fordert uns ja alle heraus, auch weil wir merken, wie kann diese Liebe ausschauen? Wenn ihr den Hosea einmal in einer stillen Zeit lest, dann stehen dort ein paar Verse, wo Gott sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verwirfst, werd ich dich auch verwerfen. Gott sagt zum Volk Israel, ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, wer ich bin, und deshalb kann diese Beziehung nicht wachsen. Deshalb bleibt sie auf der Strecke. Deshalb empfindet ihr nichts für mich. Und deshalb lädt er das Volk ein und sagt, lasst uns darauf Acht haben im Hosea 6, Vers 3. Darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Dass wir den Herrn besser kennenlernen. Jemand hat mal gesagt, je mehr wir erkennen, dass Gottes Herz für dich und mich schlägt, je weniger müssen wir unseren eigenen Puls ständig fühlen. Lasst uns darauf achten, den Herrn zu erkennen, dass wir in dieser Beziehung wachsen, und er lädt dich ein, kreativ diesen Weg zu gehen. Meine Beziehung zum Herrn Jesus ist nicht ganz die gleiche von meiner Frau. Aber ich habe meine Frau immer dafür geschätzt, wie sie Jesus lieb hat. Und wir gehen, jeder geht seinen Weg. Ich habe eine andere Geschichte, sie hat eine andere Geschichte, du hast eine andere Geschichte. Jesus ist mit dir einen Weg gegangen und er möchte, dass diese Beziehung nicht stagniert, sondern dass da ein Weg da ist. Was hat man nicht alles getan, damit man Zeit mit der Freundin hat? Ich habe einen Freund gehabt, damals auf der Bibelschule in Schladming. Seine Freundin hat auch an der Schule gearbeitet. Er war ein Holländer. Er ist 24 Stunden mit dem Bus nach Schladming gefahren, hat 1,5 Stunden Zeit gehabt, mit ihr Kaffee zu trinken und ist 24 Stunden wieder zurückgefahren. Das war okay! Das war ganz okay! Er hat Zeit gehabt mit ihr, da war ihm alles recht. Mir war das doch gleich, 1500 Meter vom Berg runter zu laufen, kurz Hallo zu sagen und wieder rauf zu rennen. Nur die Begegnung. Da hat etwas pulsiert, da war etwas da. Und unser Heiland sagt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes. Und nicht am Brandopfer. Und wir merken, wie schnell diese Beziehung zu unserem Heiland eine Beziehung der Pflichten und der Ordnungen sind. Und der uns aber einlädt in eine leidenschaftliche Beziehung. Du mit ihm. Wo er sich wünscht, dass du alles mit ihm teilen kannst. Und dass er dein Safe Place ist, dein sicherer Platz, wo du hinkommen kannst, wenn es nicht mehr funktioniert um dich herum. Dass das die Insel ist, auf die du kommen kannst. Er lädt dich ein. Er möchte dir begegnen. Das ist unser Heiland. Mein Vater ist jetzt 88 inzwischen. Als er 85 war, war er bei uns und hat mir gesagt, Hansi, die schöne Zeit im Leben ist vorbei. Ich kann nicht mehr so, ich möchte gern mehr, aber es geht nicht. Jetzt beginnt die herausfordernde Zeit. Und dann erlebe ich noch, wie er eines Morgens, wo sie bei uns gewohnt haben, rauskommt und mich anschaut und sagt, Hansi, heute Nacht ist mir Jesus begegnet, so habe ich ihn noch nie erlebt. Und ich habe denken müssen, ja, das ist unser Heiland, der uns begegnen möchte und der weiß, wo wir stehen und der in dieser Sehnsucht ist, mit dir diese enge Beziehung zu haben und darin zu leben. Liebst du mich? Er möchte in dieser Beziehung für mich mit dir sein. Liebst du mich, dann wirst du meine Gebote halten, sagt Jesus. Jesus, ich habe Sehnsucht, ganz nah bei dir zu sein. Und da geht es nicht darum, wie oft ich die Bibel lese, und da geht's nicht darum, wie lange ich die Bibel lese und wie oft ich bete. Da geht's darum, dass er dein Herz berühren darf. Und weil Jesus uns kennt, bewegt mich das auch, dass er diese Erde wieder verlassen hat, zu uns gesagt hat, ich lasse euch nicht alleine. Er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben. dass er bei euch sei in Ewigkeit.
Steht in Johannes 14, Vers
16 bis 18. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und dann sagt er, und das ist der Satz, der einzige Satz, auf den ich in dieser Predigt jetzt eingehen möchte: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und ich denke, wow, wir müssen nicht alleine bleiben, wir müssen nicht einsam sein. Wir dürfen ihn erfahren und erleben. Aber was heißt das? Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Was ist ein Waisenkind? Könnt ihr mir helfen? Was ist ein Waisenkind? Ein Waisenkind hat keinen Vater, keine Mutter. Was noch? Kein Zuhause. Was noch? Ist ein Kind. Ein Waisenkind hat nicht diesen Platz der Geborgenheit, wo ich hingehen kann und wissen kann, ich bin sicher. Ein Waisenkind ist geprägt von Misstrauen, weil wem kann es vertrauen? Es ist für sich selber verantwortlich. Es muss selber tun. Ein Waisenkind fühlt sich schutzlos. Ein Waisenkind ist besitzlos. Es hat nichts. Ein Kind ist Erbe. Hat eine Familie, von der es versorgt wird. Erlebt, dass es vertrauen kann und fühlt sich sicher. Und Jesus sagt, ich will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Und erlaubt mir an dieser Stelle, euch nochmal mitzunehmen, das etwas gegenüberzustellen, um uns das noch mehr vor Augen zu führen. Ein Waisenkind. Wie denkt ein Waisenkind über Gott? Ein Waisenkind sieht Gott als den Herrn, als den Meister, als den Chef. Und ein Kind kann ihn als liebenden Vater sehen. Ein Waisenkind geht mit dem Bedürfnis nach Bestätigung um, dass es überall, wo es unterwegs ist, Bestätigung bekommt. Schaut, wie gut ich bin. Und ein Kind, dem ist es nicht wichtig, was ihr von mir denkt. Weil er weiß, ich bin ein Kind Gottes, geliebt, beauftragt, berufen. Und diesem Auftrag möchte ich folgen. Warum setzt ein Waisenkind sich in einer Gemeinde ein? Weil das Waisenkind will, dass er vor Menschen gut dasteht, dass die Menschen sehen, schau, was ich tue, wie ich mich einsetze. Aber ein Kind muss nicht so tun, damit es gesehen wird, sondern ein Kind ist überwältigt von dem, was Gott an seinem Herzen getan hat. Dass er aus Dankbarkeit diesem Heiland gegenüber sich einbringt, einsetzt in der Gemeinde, wo er ist. Wie denkt ein Waisenkind von sich? Es verachtet sich. Es ist ständig dran, sich zu vergleichen mit anderen. Wie denkt der? Wie tut der? Der kann das aber gut, boah, der macht es viel besser. Und so wie der singt und der die Leitung macht, ich kann das nicht. Nein. Als Kind bin ich jemand, der weiß, in den Augen meines Vaters bin ich kostbar. Wo kriegt ein Waisenkind Trost her? Er flüchtet sich in Süchte, Geschäftigkeiten, religiösen Aktivitäten, in Zwänge. Dort sucht er sich irgendwo festzuhalten. Ein Kind weiß in der Gegenwart meines Vaters, dort tanke ich auf. Dort bin ich angenommen, dort bin ich geliebt. Dort bin ich zu Hause. Wie denkt ein Waisenkind über die Fehler anderer? Mit Fingern muss er zeigen. Schau dahin. Schau den an. Schau, was der schon wieder gemacht hat. Schau, was da nicht stimmt. Ein Kind liebt, weil er weiß, wie viel ihm selber gegeben ist. Wie viel hat Gott in meinem Leben vergeben? Welche Gnade erlebe ich, dass ich stehen darf? Wie drückt ein Waisenkind Liebe aus? Ein Waisenkind liebt, solange es zurückgeliebt wird. Aber wehe, das ist vorbei. Dann ist aber Schluss. Und ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind, kann diese Liebe, die das Kind empfangen hat, vom Heiland weitergeben. An die Menschen um ihn herum. Und ein Waisenkind ist ein Sklave. Ein Kind Gottes ist Sohn, Tochter, Erbe. Und wenn ich euch diese Liste hier so zeige heute Morgen, dann muss ich eines gestehen. Es gibt hier Positionen, da agiere ich als Waisenkind. Da erlebe ich mich selber noch, wie ich Waisenkind bin. Aber Jesus sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und er lädt uns ein, in diese Beziehung hineinzutreten, in der er uns prägen und verändern darf. Und wo er mit uns einen Prozess geht. Und ich merke, ich habe gerade meinen 50. gefeiert und ich merke, wie Jesus an mir arbeitet. Und ich heraustreten darf aus dem, bin ich okay? Bin ich gut? Passt das? In ein, was, wie wertvoll ist es, ein geliebtes Kind zu sein von meinem Herrn. Und da ist unser Heiland, und das möchte ich in dieser Predigt auch mitgeben, mit jedem von uns dran. Du bist unheimlich wertvoll. Und ich lasse jetzt meine Frau den Schluss machen von dieser Predigt.
Das ist nicht so, dass ich zu Hause immer das letzte Wort habe. Das ist jetzt gerade der Moment, wo mein Mann mich gebeten hat und ich mein Herz mitgebracht habe, weil ich selber, als ich zu Jesus gefunden habe, das zwar auf einmal eine Sehnsucht in meinem Herzen geweckt hat und ich auch etwas erfahren habe von dieser Liebe eines Kindes, und viel von dem in meinem Kopf ankam, wenig aber da unten ankam, weil ich ganz viel Anteile hier hatte. Und das hat mit meinem Kind, mit meinem Elternhaus viel zu tun gehabt. Ich bin als Tochter eines gewalttätigen Alkoholikers aufgewachsen und habe immer gesagt, nie so. Ich werde meinen Traummann finden und meine Mutter retten. Co-Abhängigkeit, bin selber in die Drogenszene abgerutscht, in diesem Versuch, in diesem Schrei nach Leben. Und als dann Jesus in mein Leben kam, war diese Sehnsucht groß, dass jetzt alles sich ändern kann. Und warum hat es sich nicht so geändert? Obwohl ich manche Dinge mit der Bekehrung erlebt habe, dass ich Freiheit erlebt habe, aber so dieses tiefe Freiheit oder diese tiefe Freiheit im Herzen, die war nicht so da. Und dieses Ringen auf diesem Heilungsweg zu sein, hat mich einfach in der Thematik immer wieder beschäftigt. Wie ist es möglich? Und als ich in so Gemeinden kam, da war etwas in mir so. Nach außen wollte ich diese Sehnsucht, diese Liebe zeigen. Und tief unten habe ich gedacht, wenn mich ja niemand fragt, wie meine Geschichte ist, weil die wollte ich verstecken und die wollte ich nicht zeigen, weil ich mich geschämt habe, weil ich erschüttert war, wie kann ein Mensch so kaputt machend leben. Und ich habe es nach unten gedrückt und Gott hat einen Heilsweg mit mir angefangen und hat immer mehr von dieser Geschichte rausgeholt. Aber das wollte ich nicht fassen oder konnte ich gar nicht fassen, dass da etwas rauskommen soll. Und das war immer wieder dieses Spannungsfeld, was ich einfach heute auch kurz Zeugnis geben möchte, wie Gott da angefangen hat, wie er immer wieder geworben hat um mein Herz. Ich habe versucht, auch endlich als Christin unterwegs zu sein und es zu beweisen, dass ich das auch schaffen möchte. Und ich habe immer wieder versagt und gemerkt, ich schaffe das Christsein nicht. Es ist Christus in mir, aber dieser Kampf, wie geht das? Und in Matthäus 18, Vers 1 bis 3 lesen wir, wie die Jünger zu Jesus kommen und ihn fragen, wer ist im Himmelreich der Größte? Und Jesus sagt an einem Beispiel und ruft ein Kind zu sich die Antwort und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und was heißt es, Kinder zu sein? Umkehren wie die Kinder. Und umkehren hat immer etwas mit, wenn ich das mal hier nehmen darf, mit dem Kreuz zu tun. Umkehr passiert am Kreuz. Dass dieses Christus in uns, was Christus am Kreuz für mein Leben getan hat, am Kreuz die Entscheidung getroffen ist, der Sieg über alles an Zerstörung, Sünde und Schuld ist am Kreuz passiert. Und diese Realität in meinem Herzen tagtäglich, Sekunde für Sekunde zuzulassen, ist etwas so Aktives, was ich mir auch immer wieder bewusst machen darf. Es ist zwar ein für alle Mal am Kreuz passiert und bezahlt, aber dass mein Leben mit dem in Einklang, mit dem übereinstimmen darf und soll, das ist oft eine tägliche Entscheidung. Lebe ich aus meinem Alten heraus oder lebt Christus in mir? Und dieses Christus in mir, diese Realität in meinem Herzen zu tragen, das ist ein Bewusstsein geworden für mich, als Gott angefangen hat, Dinge in meinem Herzen hochzurufen. Das zum Beispiel eine Geschichte, die ist mir mal in einer Fortbildung hochgekommen, dass ich Erinnerungen hatte. Und das ist der Unterschied. Hier wissen wir viel, was Christsein heißt. Aber unsere Geschichte, unsere Biografie, unsere Erinnerungen, was wir erlebt haben, die geht in Millisekunden schneller als Auslöser in unserem Herzen hoch und aktiviert mich zum Handeln, zum Denken, zum Agieren. Das ist ein biochemischer Ablauf, der funktioniert schneller. Darum tun wir Christen manchmal nicht das, was wir wissen, was wir tun sollten, sondern tun das, was in unser Leben geschrieben ist, was unsere Geschichte uns gelehrt hat, was unser Vater auf biologischer Ebene uns vielleicht erleben lassen hat. Und wir alle haben eine Urgeschichte, dieses selber sein wollen wie er. Genauso wie die Jünger in Matthäus gefragt haben, wer ist der Größte? Dieses selber sein wollen, sich selber beweisen, Sklaven, Waisenkinder, Selbstversorger. Ich bin die letzte Instanz. aber nicht Kinder, die zum Vater düsen können. Und dieses zum Vater düsen, dieses Bewusstsein, das war für mich eben oft ein Lernen, Vater, wie? Wie geht es, wenn ich hier was gewusst habe und gemerkt habe, aber mein Herz war erschlagen von einer anderen Realität und Wahrheit. Zum Beispiel kam eines Tages eine Erinnerung hoch in einer Fortbildung, als ich hörte, wie jemand zu jemand anders gesprochen hat und etwas von ihrer Geschichte erzählt hat und ich gedacht habe, hoppla, das trifft mich auch. Es ging um Verletzungen in der Kindheit, in der Schule oder so. Und mir kam die Erinnerung hoch, okay, die Freundin, die beste Freundin in der Volksschulzeit, als wir einen Konflikt hatten und den versucht haben zu klären, hat sie rechts und links eine andere Freundin geholt und denen erklärt, wie blöd ich doch bin und wie falsch ich doch bin und wie ich im Unrecht bin und sie im Recht, weil sie hat sich Verstärkung geholt und sie ist so gegen mich aufgetreten, dass es klar war, dass ich die Blöde war. Okay. Und dann kam die Erinnerung noch mehr. Hauptschule. Meine beste Freundin, nicht die gleiche von da, sondern eine andere beste Freundin, als sie ihren späteren Ehemann kennengelernt hat, da war auf einmal unsere Freundschaft plopp, nicht mehr wertvoll genug. Ich war nicht mehr ganz wichtig für sie. Die Zeit, die wir immer miteinander gehabt haben, nein, der Mann war als wichtiger fallen gelassen. Dann kam es noch später, höhere Schule, wieder eine Freundin, die mit mir zusammen sitzen wollte, bis sie diese andere Frau entdeckt hat, die ganz ein anderes Auftreten wie ich hatte und gesagt hat, ach Beata, ist okay, ich sitze doch lieber neben dir. Ja. Und neben der anderen. Und hat mich auch so plupp fallen gelassen. Und irgendwann war dieser Pfeil, der mich verletzt hat in meinem Herzen, so klar ein Pfeil, der ist gesteckt. Und dieser Pfeil hat in mir eine Botschaft geprägt. Und auf dieser Botschaft ist eines gestanden, dass ich entschieden habe, Frauen sind blöd. Weil sie blöd waren für mich, die mich verletzt haben, aber dieser Pfeil ist auch gegen mich selber gerichtet gewesen, dass ich auch gegen mein Frausein eine Forderung hatte, eine Verletzung hatte und die steckte tief unten. Und als mir Jesus das bewusst gemacht hat, dass da eine Festlegung in mir, in meinem Herzen ist, die nicht geklärt ist, da habe ich auf einmal gemerkt, okay, Freundin Nummer eins, ich habe etwas vor Jesus gebracht, ich habe diese Situation geklagt, wie mich das verletzt hat und ich habe ihr vergeben. Freundin Nummer zwei, ich habe auch das geklagt, Jesus, wie mir das wehgetan hat, damals, dieser Schmerz, ich habe ihm diesen Schmerz gebracht und ich habe gesagt, ich will auch Freundin Nummer zwei vergeben. Drei auch und so weiter und so fort, bis ich gemerkt habe, der Pfeil kam immer mehr raus. Und dann habe ich gesagt, und jetzt löse ich mich von dieser Lüge im Namen Jesus Christus, dass diese Aussage, Frauen sind blöd, nicht mehr da drinnen das Futter immer geben muss. Ich bin nicht gern zu Frauenveranstaltungen, also diese reinen Frauenveranstaltungen, weil da war irgendwas für mich komisch. Meines Gleichgewicht tut immer gut, aber es war was anderes komisch, dieses Frauen sind blöd. Und das Steile für mich war, dass ich danach geschmunzelt habe und gesagt habe, Jesus, jetzt bin ich gespannt, was du damit machst. Weil ich gewusst habe, tief unten ist was ans Licht gekommen und habe gedacht, wenn jetzt jemand fragen würde, Frauenfreizeit, es ging nicht lange, ich glaube 2-3 Wochen, bis eine Frau auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch Beata, ich habe so eine Idee, ich hätte so gerne eine Freizeit mit dir gemacht. Und ich gedacht, ja Jesus, ich habe mir das fast schon gedacht. Und es war sogar noch das Thema, wo ich dann für mich gedacht habe, wenn jetzt noch das Thema kommt, was mich umtreibt, Vertrauen. Und es war das. Es war das Thema, das sie umgetrieben hat. Und es war für mich klar, es ist was ins Licht gekommen. Und immer wieder denke ich, das, was Jesus tun will, dass er dieses alte zu sich holen will, weil es nur einen Platz gibt, wo der Sieg ist, nicht hier unten, verborgen, weggedrückt in meinem Herzen, sondern da am Kreuz. Und da ist der Zugang zu meinem Vater, wo wir freimütig zu ihm durchschreiten dürfen, diesen freimütigen Zugang haben dürfen und immer wieder dieses Umkehren und Werden wie die Kinder. Ich könnte da viele, viele, viele Beispiele aus meiner eigenen Geschichte erzählen und auch aus meiner Arbeit in der Seelsorge, was das oft tun kann, was das freisetzen kann, dass wir nicht mehr dem Alten dienen müssen. Dem Alten, das heißt meiner Geschichte, wo ich diese Dinge erlebt habe, wo es eine Wahrheit in meinem Herzen ist, aber nicht Gottes Wahrheit. Gottes Wahrheit seiner Liebe, sondern wo etwas freigesetzt werden will und wo diese Dinge aus dem Herzen zu ihm gebracht werden wollen. Dieses Freisein als geliebte Kinder ist, denke ich, ein Prozess, ein Heilungsprozess und ein Heilungsweg zur Heiligung, wo wir beim Vater sein dürfen. Und dazu möchte ich euch einfach mit diesem Beispiel ermutigen, weil es mich selber auch ermutigt, wenn ich zurückschaue und denke, es ist gewaltig, was Jesus aus Zerbrochenem gut machen kann. Ich bete noch. Vater, und dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass wir als Kinder zu dir kommen dürfen, dass du uns auf deinem Schoß haben möchtest, dass du Beziehung mit uns haben möchtest, dass du eine Liebe für uns hast, die wir oft nicht fassen können, weil dieses Zerbrochen in uns und so viel andere Botschaften gibt. Aber ich danke dir, dass es deine Sehnsucht ist, dass das Zerbrochene am Kreuz entmachtet ist und dass es in unserem Herzen auch mehr von dieser Macht und von diesem Sieg sichtbar werden darf, wenn du als Heiland da ran darfst. Und ich danke dir, dass du da so behutsam und respektvoll mit uns gehst, aber dass du unsere Einwilligung möchtest, dass du es tun darfst, als Heiland gegenwärtig zu sein, als Heiland uns zurückzurufen an diesen Platz, den wir bei dir haben dürfen. Danke, Vater. Amen.